Ja, Claudia hatte schon gesagt, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigtext steht im 1. Timotheusbrief. Und zwar Kapitel 1, die Verse 12 bis 17, und da steht Folgendes. Da schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus: Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für euch und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Ich muss euch gestehen, als ich diesen Text zuerst gelesen habe, bin ich erstmal in Panik verfallen. Denn wir haben es hier zweifellos mit einem persönlichen Brief von Paulus an Timotheus zu tun. Da sollten bei uns alle Alarmglocken schellen, denn ich sage nur: Datenschutzgrundverordnung. Dürfen wir überhaupt so einen persönlichen Brief heutzutage noch predigen? Oder könnt ihr mich dann direkt verklagen nach dem Gottesdienst? Oder muss ich vielleicht am Ausgang irgendwie eine Liste auslegen, wo ihr alle irgendwie eine Verschwiegenheitserklärung oder Einverständniserklärung unterschreiben müsst? Also ich war in Panik und habe in meiner Verzweiflung habe ich mich an Elmar gewandt, den Datenschutzgrundverordnungsbeauftragten unserer Gemeinde. Und mit Elmar haben wir ein bisschen diskutiert und ein bisschen geforscht. Und ich kann euch Entwarnung geben, kein Problem, wir dürfen wirklich über diesen Text heute predigen. Es gibt mehrere Gründe dafür. Zwei möchte ich nennen, die ich ganz interessant fand. Erstens, wenn wir in dem Brief weiterlesen, in Kapitel 4, da ermutigt Paulus den Timotheus, extra weiter den Gemeinden vorzulesen. Das heißt, wir haben im Prinzip hier eine schriftliche Einverständniserklärung von Paulus vorliegen, dass dieser Brief auch öffentlich gemacht werden kann. Das ist schon mal gut. Das andere Argument aber, warum wir uns überhaupt keine Sorgen machen müssen in Sachen Datenschutzgrundverordnung, ist, dass die Datenschutzgrundverordnung nur für lebende Personen gilt. Und wie wir wissen oder erahnen, sowohl der Paulus als auch der Timotheus sind leider schon verstorben. Das heißt, die Datenschutzgrundverordnung gilt hier gar nicht. Jetzt dachte ich mir, da haben wir aber Glück gehabt, dass dieser Brief nicht von Jesus persönlich geschrieben ist. Ja, ich meine, das ist klar, Jesus lebt, damit gilt die Datenschutzgrundverordnung. Jetzt ist Jesus aber im Himmel beim Vater und nur der Heilige Geist, der in uns wohnt. Also eine schriftliche Einverständniserklärung von Jesus heute zu bekommen, wäre wahrscheinlich gar nicht so einfach. Also wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum hat Jesus eigentlich selber nichts Schriftliches hinterlassen? Es könnte an der Datenschutzgrundverordnung gelegen haben, die er schon hat kommen sehen. Aber das ist Spekulation, das weiß ich nicht. Wichtig ist, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, sondern können fröhlich diesen Predigtext jetzt angehen. So, nachdem diese Hürde aus dem Weg geräumt wurde für mich, habe ich mich trotzdem weiter gewundert, als ich diesen Text gelesen habe. Denn in diesem Text erklärt Paulus und ist Paulus ganz offen und erzählt von der Zeit, als er noch nicht Christ war und als er Christenverfolger war, als er Gott gelästert hat und die Christen gelästert hat. Und wie er dann die Barmherzigkeit und Gnade Gottes erfahren hat. Und ich habe mich gefragt, komisch, irgendwas stimmt doch hier nicht. Warum erzählt der Paulus das hier? Wenn es Paulus darum ging, darzustellen, wie groß Gott ist und was Gott alles tun kann, da hätte er doch eine viel schönere Story erzählen können. Er hätte erzählen können, wie viele Gemeinden entstanden sind in den letzten Jahren durch seinen Dienst. Er hätte erzählen können, wie viele Leute Hoffnung und Trost in Jesus gefunden haben. Er hätte vielleicht erzählen können, sogar die Wunder, die passiert sind bei den ganzen Gemeindengründungen. Wäre doch eine viel schönere Story gewesen. Warum holt er hier diese alten Kamellen, sein altes Leben, diese alte Story wieder hervor? Und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, warum schreibt er das eigentlich dem Timotheus? Der Timotheus war ein enger Mitarbeiter von ihm, die waren beide lange zusammen unterwegs. Der Timotheus wird doch gewusst haben von dem Leben als Nichtchrist von Paulus und was da passiert ist. Paulus hat das ja auch an anderer Stelle noch geschrieben und hat das sicher auch in den Gemeinden erzählt. Warum schreibt er dem Timotheus das hier? Der Timotheus wird das doch gewusst haben. Und warum schreibt er das hier direkt am Anfang des Briefes, erstes Kapitel? Ich meine, hat der Mann nichts anderes zu schreiben und zu erzählen? Briefe schreiben war nicht so wie E-Mail heute, was man mal eben machen kann. Das war eine aufwendige Geschichte damals. Da muss man sich schon überlegen, was man schreibt. Und da holt er seine alte Lebensgeschichte raus und schreibt im ersten Kapitel. Komisch, dachte ich. Diese Fragen können einem kommen, wenn man diesen Predigttext isoliert für sich betrachtet. Und deshalb ist es immer sinnvoll, um den Text rumzulesen und zu fragen, was steht eigentlich da drum und was ist eigentlich der Kontext des Ganzen. Und so bin ich eben auf die Verse gestoßen, die vor unserem Predigttext stehen, die wir schon als Lesungstext gehört haben. Nämlich die Verse 3 bis 11. Und dann war es klarer, denn in den Versen 3 bis 11 wird deutlich, dass es hier um die Gemeinde in Ephesus geht. Paulus schreibt zwar an Timotheus, aber es geht inhaltlich um die Gemeinde in Ephesus. Und deshalb möchte ich mit euch diese Predigt heute in drei Schritten angehen. Ich möchte als erstes erklären, wie war denn die Situation überhaupt in Ephesus? Was war eigentlich das Problem? Dann möchte ich im zweiten Schritt versuchen zu zeigen, dass unser Predigttext quasi eine Antwort von dem Paulus auf diese Situation in Ephesus ist. Und im dritten Punkt möchte ich dann fragen, hat das auch irgendwas mit uns zu tun oder ist das nur eine alte Story von Paulus und von den Ephesern? Also, Punkt 1, die Situation der Gemeinde in Ephesus. Ephesus liegt in Kleinasien, der heutigen Türkei, und zwar an der Westseite der Türkei. Und wir haben über die Gemeinde in Ephesus ziemlich viel Informationen. Aus unterschiedlichen biblischen Quellen erfahren wir immer ein bisschen, was denn da in Ephesus überhaupt los war. In der Apostelgeschichte wird von Ephesus berichtet, auch wie Paulus nach Ephesus kam. Wir haben den Epheserbrief, den Paulus an die Gemeinde geschrieben hat, wo wir eine Idee davon bekommen, was war da eigentlich los. Wir haben diesen ersten Timotheusbrief, den Paulus schreibt, mit der Gemeinde in Ephesus im Kopf. Und selbst in der Offenbarung, eins der Sendschreiben in der Offenbarung ist ja an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Also wir haben verschiedene Quellen über die Gemeinde in Ephesus und haben deshalb, glaube ich, ein ganz gutes Bild, was da los war. Was war los? Also die Situation war, Paulus und Timotheus waren gemeinsam in Ephesus. Paulus ist weitergereist nach Mazedonien und hat gesagt, Timotheus, bleib du noch in Ephesus, die Gemeinde, die braucht dich hier. Die Gemeinde braucht dich hier, hier gibt es nämlich einiges, was schief läuft und auch was schief gelehrt wird. Was war also los in der Gemeinde? Die Gemeinde in Ephesus bestand aus Judenchristen und Heidenchristen. Und wenn wir den Epheserbrief lesen, da lässt sich Paulus lange, lange, lange drüber aus und versucht der Gemeinde klarzumachen, ey, ihr seid zwar, habt unterschiedliche Herkunft, Heidenchristen, Judenchristen, aber ihr gehört zusammen. Ihr seid zusammen seid ihr Gemeinde Gottes. Aber die hatten es schwer miteinander. Diese beiden Gruppen hatten es schwer miteinander. Und jetzt sagt unser Predigttext, spricht davon, genau, dass in der Gemeinde Fabeln hochgehalten wurden und wichtig erachtet wurden, dass Geschlechtsregister wichtig geachtet wurden, dass Leute Gesetze hochgehalten haben. Klingt erstmal komisch. Was war das Resultat dessen? Auch das sagt unser Text. Es sind Fragen aufgekommen. Die Leute waren irgendwie verunsichert. Wie Geschlechtsregister? Was hat das jetzt? Fabeln, was hat das jetzt hier mit der Gemeinde zu tun? Leute haben Fragen gestellt. Leute sind verunsichert worden dadurch. Was war los? Geschlechtsregister, das werden höchstwahrscheinlich die Judenchristen gewesen sein, die stolz ihre Abstammung als Juden und ihr Geschlechtsregister hochgehalten haben in der Gemeinde. Mann, was haben wir für eine tolle Geschichte und einen tollen Stammbaum, auf den wir zurückgehen. Die Fabeln könnten die Heidenchristen gewesen sein. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass viele der Heidenchristen in der Gemeinde in Ephesus hatten in ihrem alten Leben mit Zauberei zu tun. Und als sie dann Christen geworden sind, haben viele ihre Bücher über diese Zauberei zusammengeworfen und haben die verbrannt. Aber es mag auch welche gegeben haben, die sich nicht so einfach davon haben trennen können und die das mit in die Gemeinde gebracht haben. Und was ist passiert? Die Leute sind verunsichert, haben Fragen gestellt. Gesetze sind hochgehalten worden. Ja, das kann man sich gut vorstellen. Das haben wahrscheinlich sowohl die Juden als auch die Heidenchristen gemacht. Die Juden werden gesagt haben, ach ja, ist doch klar, Fleisch und Milchprodukte zusammen zu essen, das geht ja gar nicht. Das ist Gottes Wille, das war ja schon immer so. Wer richtig Christ sein will, der muss trennen zwischen Fleisch und Milchprodukten. Das war schon immer so. Das kann sich ja jetzt nicht plötzlich ändern. Och, ihr Heidenchristen, ihr macht das nicht. Vielleicht fehlt euch irgendwas. Und die Heidenchristen werden gesagt haben, ach, na, was seid ihr denn immer noch hier auf dem alten Trip? Jesus hat uns freigemacht, wir können essen, was wir wollen. Das ist das neue Gesetz. Und ihr haltet da immer noch dran fest, also ihr seid immer noch old school, glaube ich. Also, Geschlechtsregister, Fabeln, Gesetz. Was hatte das für Folgen in der Gemeinde? Verunsicherung. Verunsicherung. Aber was ist der Kern des Ganzen? Der Kern ist Selbstgerechtigkeit. Der Kern ist Selbstgerechtigkeit in der Gemeinde in Ephesus, dass die sagen, hier, guck mal, wie gut ich bin. Guck mal, ich gehöre zu den Guten. Guck mal, was ich kann. Guck mal, meine Herkunft. Guck mal, meine Freiheit von Speisegesetzen. Guck mal, meine geistliche Reife an. Wow. Selbstgerechtigkeit. Und ich meine, unser heutiger Predigttext ist eine Antwort des Paulus auf diese Selbstgerechtigkeit, die in der Gemeinde in Ephesus sich ausbreitete. Also deshalb der zweite Punkt, die Antwort des Paulus. Paulus spricht in unserem Predigttext nicht von Fabeln, auch nicht vom Geschlechtsregister. Hätte er machen können, er war ja selber Jude, hätte stolz auf seine jüdische Herkunft verweisen können, macht er nicht. Paulus spricht auch nicht über Gesetze, er war Jude, er war sicher top im Gesetze halten. Nein, Paulus erzählt von seiner Geschichte als Christenverfolger, als Gotteslästerer und erzählt davon, von der Gnade und von der Barmherzigkeit, die ihm widerfahren ist. Es ist desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Paulus stellt der Selbstgerechtigkeit der Gemeinde in Ephesus den Glauben in Christus, die Liebe in Christus, die Gnade des Herrn gegenüber. Und der Kern dessen ist nicht Selbstgerechtigkeit, sondern, wie er es hier schreibt, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Der Kern des Ganzen ist Barmherzigkeit. Aber nicht im Sinne, ihr seid selbstgerecht, ich bin barmherzig. Es geht nicht um eine Barmherzigkeit von Paulus, sondern es geht um die Barmherzigkeit Gottes, die dem Paulus widerfahren ist. Paulus hat erlebt, dass Gott barmherzig ist. Gott ist ein barmherziger Gott. Es geht hier um die Barmherzigkeit Gottes und nicht um eine Barmherzigkeit eines Paulus. Und diese Barmherzigkeit Gottes, wer die erlebt, die führt nicht zur Verunsicherung, sondern die führt zur Ermutigung. Paulus hat die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Und wie ein Leben aussieht eines Menschen, dem, der die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat, das wird wunderbar an unserem Predigttext deutlich. Und das möchte ich kurz zusammenfassen. Wie sieht so ein Leben aus, wenn du die Barmherzigkeit Gottes erfahren hast? Jemand, und Paulus hier an unserem Beispiel, jemand, der die Barmherzigkeit Gottes erlebt hat, der kann auf sein altes Leben blicken und wie Paulus sagen, ich war, er sagt, Luther übersetzt, unter den Sünder, unter denen ich der Erste bin. Man könnte über sagen, dessen Chef ich bin. Ich bin der Chef der Sünder gewesen. Jemand, der die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat, der kann das ehrlich über sein altes Leben sagen. Jemand, der die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat, der wird dankbar sein Gott gegenüber und kann dankbar sein. Der kann erkennen, dass das die Stärke in seinem Leben nicht seine eigene Stärke ist, sondern von Gott kommt, von Jesus kommt. Der kann bekennen, dass Gott es ist, der ihn treu erachtet hat. Und Jesus hat ihn treu erachtet, ihn, Paulus, den Christenverfolger, und hat ihn in dieses Amt als Missionar eingesetzt. Jemand, dem die Barmherzigkeit Gottes, der die erlebt hat, der kann eigene Fehler eingestehen. Jemand, der Gottes Barmherzigkeit erlebt hat, der kann Unwissenheit eingestehen. Und jemand, der die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat, der kann andere ermutigen. Dieses Bild von Paulus erkennen wir hier in unserem Predigttext. So ist jemand, der Gottes Barmherzigkeit erfahren hat. Und wie anders ist das doch mit jemandem, der selbstgerecht lebt. Jemand, der selbstgerecht lebt, der sagt nicht, ich bin der Chef der Sünder, der sagt, nö, ich gehöre zu den Guten. Guck mal, wie gut ich bin. Der ist nicht Gott dankbar, sondern der erwartet selber Lob und Dankbarkeit. Guck mal hier, was ich für Gesetze halten kann. Bin ich nicht toll? Lob mich mal. Jemand, der selbstgerecht ist, der hält sich selber für stark und meint, er wäre selber treu. Jemand, der selbstgerecht ist, der hat es schwer und hat es in der Regel schwer, Fehler einzugestehen. Der meint ganz genau zu wissen, was Sache ist. Und wozu führt das? Wir haben das in der Gemeinde in Ephesus gesehen, zu Fragen, zu Verunsicherung von anderen. Das war also die Situation in Ephesus. Fabeln, Geschlechtsregister haben Fragen aufgebracht, haben die Gemeinde verunsichert. Und indem Paulus seine persönliche Geschichte hier nochmal als Antwort erzählt und dem Timotheus in Erinnerung ruft, wie er zuerst Christenverfolger war und dann die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat. Indem Paulus das erzählt, möchte er der Gemeinde eigentlich den Kern noch mal deutlich machen. Dass Jesus gekommen ist für Sünder, um Sünder selig zu machen. Doch in diesem persönlichen Zeugnis von Paulus steckt auch eine Gefahr. Ihr habt das vielleicht auch schon mal, ich finde es immer toll, wenn Leute bereit sind, Zeugnis zu geben, aber ihr habt das vielleicht auch schon mal erlebt, es gibt manche ganz extreme Zeugnisse, wo Leute sagen, oh, und ich war drogenabhängig, bin dann im Gefängnis gelandet und dann bin ich Gott begegnet und mein Leben hat sich total verändert. Und es ist nichts gegen so ein Zeugnis zu sagen, das ist toll und es zeigt uns ja, was Gott tun kann, dass Gott nichts unmöglich ist. Aber so ein Zeugnis steht auch in der Gefahr, dass man sagt, boah, was hat der Gott erlebt? Wie groß und richtig Gott hat in sein Leben eingegriffen. Boah. Und eine ähnliche Gefahr ist es, wenn Paulus seine Lebensgeschichte erzählt, dass die Gemeinde in Ephesus oder dass wir sagen, boah, der Paulus. Boah, was hat der den Gott erlebt? Gott hat persönlich zu ihm gesprochen, das ist ja Wahnsinn. Nichts gegen das Zeugnis von Paulus oder das Zeugnis von anderen, das ist so wertvoll und es zeigt, was Gott alles tun kann. Aber die Gefahr, die da drin steht, ist, dass wir plötzlich nur noch auf diese Person schauen. Boah, was hat Gott mit Paulus gemacht? Und automatisch fühle ich mich dann plötzlich total klein. Ja, warte. Gott ist dem Paulus begegnet, hat mit ihm gesprochen. Was hat er durch ihn gemacht? Ja, und wer bin ich? Und nicht nur, dass mein eigener Glaube oder mein ich selber dadurch irgendwie klein werde. Die Gefahr besteht, dass ich so sehr diese Person wie den Paulus im Blick habe, dass ich gar nicht mehr Gott im Blick habe. Und diese Gefahr, die erkennt der Paulus auch. Und um diese Gefahr weiß der Paulus. Und deshalb in Vers 17 versucht er da ganz klar zu sein und schreibt am Ende dieses Predigttextes: Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen, dem Unsichtbaren, der alleine Gott ist, dem sei Ehre und Preis und Ewigkeit. Amen. Das heißt, er sagt, guck mal hier, Gott muss groß sein. Er stellt Gott in den Mittelpunkt. Interessanterweise braucht er sich Paulus selber dabei gar nicht klein zu machen. Er ist einer, der Gottes Barmherzigkeit erfahren ist. Aber er macht Gott groß. Und das scheint mir auch ein Kennzeichen für jemanden zu sein, der Gottes Barmherzigkeit erlebt hat. Jemand, der Gottes Barmherzigkeit erlebt hat, der stellt Gott in den Mittelpunkt, der macht Gott groß. Jemand, der selbstgerecht ist, der stellt sich selber in den Mittelpunkt und macht sich selber groß. Interessanterweise in den Sendschreiben, hatte ich eben schon erwähnt, erfahren wir auch was von der Gemeinde in Ephesus. In den Sendschreiben ist die Anklage an die Gemeinde, dass sie ihre erste Liebe verlassen hat. Es wird nicht weiter beschrieben, was die erste Liebe ist, aber das passt eigentlich ins Bild, denn die Gemeinde hatte doch, als sie zum Glauben kamen, auch die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Aber sie haben das aufgegeben oder haben das verlassen und Selbstgerechtigkeit hat sich eingeschlichen. Und deshalb möchte Paulus hier mit unserem Predigttext durch den Timotheus die Gemeinde ermutigen, wieder zurück zur ersten Liebe zu kommen, wieder zurück zu der Barmherzigkeit Gottes zu kommen, wieder neu die Barmherzigkeit Gottes zu erkennen. Und das geht nicht, indem man sagt, jetzt seid mal nicht mehr selbstgerecht, sondern seid mal barmherzig. Und so macht Paulus das auch nicht, sondern, und das scheint mir dieser Vers wirklich der Schlüssel zu sein, Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Das, was euch in Ephesus doch eint, so unterschiedlich ihr seid, ist nicht, was ihr alles könnt und was ihr für Gesetze haltet oder was ihr für einen Stammbaum habt, sondern das, was euch eint, ist, dass ihr alle Sünder seid, denen die Barmherzigkeit Gottes widerfahren ist. Das, was euch eint, ist, dass Gott es ist, der barmherzig ist und der euch als mit seiner Barmherzigkeit begegnen will. Ihr seid alle gleich, ihr seid alle Sünder, für die Jesus gekommen ist. Gekommen, um euch Sünder selig zu machen. Kommen wir zum dritten Punkt. Alles schön und gut, komische Situation in Ephesus, klare Botschaft von Paulus, auch ja, seine persönliche Lebensgeschichte. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Hat das überhaupt irgendwas mit uns zu tun? Als erstes möchte ich sagen, ich bin froh, dass wir hier in der Gemeinde nicht selbstgerecht sind. Ich bin so froh, dass wir uns nicht für was Besseres halten. Ich bin so froh, dass wir nicht so komisch sind wie die Gemeinde in Ephesus. Das liegt natürlich auch vor allem daran, dass die Gemeinde in Ephesus nicht so mega gute Prediger hatte, wie wir das heute haben in unserer Gemeinde. Prediger, die es so richtig drauf haben, die richtig die reine Lehre und die vor allem so super Präsentationen immer machen. Prediger, die vor allem durch ihre Bescheidenheit hervorstechen und so ein Leuchtturm sind und leuchten und Vorbild sind für alle Schäfchen in der Gemeinde. Und überhaupt, ich meine, dass die Gemeinde in Ephesus da sich groß was auf Geschlechtsregister einbildet. Ich meine, das ist doch lächerlich. Ja? Ich meine, das würde es zumindest bei uns nicht geben, dass wir irgendwie Geschlechtsregister für wichtig halten würden. Für uns ist halt wichtig, dass wir auf Jesus vertrauen. Fertig. Wenn man natürlich, wie ich, aus der evangelischen Landeskirche kommt und deshalb natürlich nochmal ganz besonders auf dem Fundament der Reformation steht, dann macht das natürlich auch nochmal einen Unterschied und dann hat der Glaube natürlich auch nochmal eine ganz andere Qualität als bei Leuten, bei denen das eben nicht der Fall ist. Meint ihr das jetzt ernst oder nicht? Ich hoffe, ihr habt euch diese Frage gestellt. Es ist nicht so einfach mit Ja und Nein zu beantworten, denn mein Sohn sagt immer, Papa, wenn man einen Witz erklären muss, dann ist das das Unlustigste und Uncoolste, was es gibt. Deshalb, um es nochmal deutlich zu machen für alle und hoffentlich das alles richtig auch verstehen, schlage ich euch Folgendes vor. Ich werde diesen Teil der Predigt nochmal wiederholen und versuche euch nochmal eine Hilfestellung zu geben, dass ihr hoffentlich alle es richtig versteht, wie es gemeint ist. Also nochmal. Ich bin froh, dass wir in unserer Gemeinde nicht selbstgerecht sind. Ich bin froh, dass wir uns nicht für irgendwas Besseres halten. Ich bin so dankbar dafür, dass wir nicht so komisch sind wie die Gemeinde in Ephesus. Das liegt natürlich vor allem daran, dass die Gemeinde in Ephesus nicht so mega gute Prediger hatte, wie wir es heute bei uns in der Gemeinde haben. Prediger, die es so richtig drauf haben, die die reine Lehre verkündigen und super Präsentationen machen. Prediger, die sich durch Bescheidenheit auszeichnen und leuchtendes Vorbild sind für alle Schäfchen in der Gemeinde. Und überhaupt, dass die Gemeinde in Ephesus so auf Geschlechtsregister dahinterher war und sich was eingebildet hat, ich meine, das ist lächerlich. Das gäbe es bei uns ganz bestimmt nicht. Bei uns kommt es nur auf die Beziehung zu Jesus an. Es sei denn, man kommt aus der evangelischen Kirche, ist da zum Glauben gekommen wie ich und steht ganz fest auf dem Fundament der Reformation, was dem Glauben nochmal eine ganz, ganz andere Qualität gibt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit sagen will. Ich denke, wir sind gar nicht so anders als die Gemeinde in Ephesus. Auch wir sind hier zusammen aus sehr, sehr unterschiedlichen, mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Manche kommen aus der evangelischen Kirche, manche kommen aus der katholischen Kirche, andere haben überhaupt gar keinen kirchlichen Hintergrund. Andere sind schon immer freikirchlich gewesen. Und auch wir stehen in der Gefahr, selbstgerecht zu sein. Auch wir stehen in der Gefahr, uns für irgendwas Besseres zu halten als andere. Auch ich stehe in der Gefahr, mich für was Besseres zu halten. Auch wir stehen in der Gefahr, mit dem, was wir sagen, was wir mit in die Gemeinde bringen, durch unser Verhalten, andere zu verunsichern. Doch das, was uns hier in Ottobrunn als Gemeinde eint, was uns zusammenhält, was uns eins macht, ist nicht, was wir sind, nicht unsere Herkunft, nicht, was wir Tolles können. Was uns eint, ist, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Was uns eint, ist, dass wir alle Sünder sind und dass Gott barmherzig ist und uns mit seiner Barmherzigkeit begegnen möchte. Wir brauchen uns nicht als Superchristen aufzuspielen. Ich brauche mich nicht als Superprediger aufzuspielen. Ich darf mir eingestehen, dass ich auch nicht alles weiß. Natürlich versuche ich, so gut es geht, die Wahrheit Gottes zu erkennen und auch zu lehren hier. Aber ich bin auch nicht perfekt. Wir sind einfach nur Sünder, für die Jesus gekommen ist, um uns Sünder selig zu machen. Lasst uns doch neu diese Barmherzigkeit Gottes erkennen und uns neu darauf einlassen. Gott erwartet keine perfekten Christen, um ihnen zu begegnen, oder keine perfekten Menschen. Egal wie du bist und wo du stehst, vielleicht auch mit dem Glauben an Gott oder auch ohne Glauben. Egal wo du stehst, du bist ein sündiger Mensch, für den Jesus gekommen ist. So darfst du dich Gott nähern. Und Gott ist barmherzig und wird dir in dieser Barmherzigkeit begegnen. Und wenn wir Gottes Barmherzigkeit erfahren haben, dann kann es uns gehen, dass wir ein paar Dinge vielleicht von dem auch in unserem Leben sichtbar wird, wie es beim Paulus der Fall ist. Dann können auch wir uns auch als sündige Menschen bekennen. Dann können auch wir Gott dankbar sein. Dann werden wir auch erkennen, dass die Stärke, die wir haben, nicht unsere Stärke ist, sondern dass die durch Jesus kommt und dass Jesus uns für treu erachtet hat. Dann können wir auch Fehler eingestehen, auch Unwissenheit. Und wir können andere ermutigen und Gott groß machen und in den Mittelpunkt stellen. Ich schlage vor, wir schließen diese Predigt mit einer gemeinsamen Zeit der Stille ab. Und in dieser Zeit kann jeder für sich einfach nochmal vielleicht diesen Kern bedenken und vor Gott bringen. Ich bin ein sündiger Mensch, Gott ist barmherzig. Gott sieht mich mit seiner Barmherzigkeit an und möchte mir begegnen. Lasst uns in der Stille Gott da neu begegnen und ich schließe dann ab. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir als Gemeinde, aber auch jeder Einzelne nicht, weil wir so toll sind und weil wir so tolle Sachen können und nicht aufgrund unserer Herkunft, sondern wir stehen vor dir, weil du barmherzig bist. Wir stehen vor dir als sündige Menschen und wir danken dir, dass wir trotzdem zu dir kommen können und du barmherzig bist. Und möchte ich bitten, dass wir neu deine Barmherzigkeit erfahren, so wie Paulus das auch erfahren hat. Hab Dank dafür. Amen.